Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen wunderschönen guten Abend auch von mir.
Wenn es wichtig wird, wenn es buchstäblich um Krieg und Frieden geht, wollen alle, die es angeht, mit am Tisch sitzen. Bemerkenswert war deshalb heute zum Auftakt möglicher Verhandlungen zur Beendigung des Krieges gegen die Ukraine, wer in Saudi-Arabien nicht mit am Tisch saß. Nämlich weder die betroffene Ukraine selbst noch Europa. Stattdessen kamen der US-amerikanische Außenminister Rubio und der russische Lavrov mitsamt Delegationen zusammen, wohl als Vorbereitung auf ein Treffen der beiden Präsidenten Putin und Trump. Alles auf Augenhöhe. Unter Mächten, die die Welt möglicherweise gerne unter sich aufteilen würden. Ramin Sina.
Saudi-Arabien will hoch hinaus, auch diplomatisch. Die Hauptstadt Riad, heute Gastgeberstätte für ein Diplomatentreffen auf höchster Ebene. Zum ersten Mal seit Jahren sitzen der russische und der US-amerikanische Außenminister an einem Tisch, Rubio seit wenigen Wochen im Amt, Lavrov seit 21 Jahren. Sie diskutieren 4 Stunden lang über ein mögliches Kriegsende in der Ukraine und verkünden danach: Ziel ist es, diesen Konflikt auf faire, dauerhafte und für alle Beteiligten akzeptable Weise zu beenden. Alle müssen Zugeständnisse machen. Das Gespräch war meiner Meinung nach sehr nützlich. Wir haben uns gegenseitig zugehört und uns verstanden. Mit Blick auf mögliche Truppen aus NATO-Ländern in der Ukraine macht Lavrov aber klar: Ob unter ausländischer Flagge, unter der Flagge der EU oder unter Nationalflaggen, das ändert nichts. Das ist für uns natürlich inakzeptabel. Er fehlt in Riad. Ukraines Präsident Selenskyj ist nicht eingeladen, sucht stattdessen im türkischen Ankara die Unterstützung eines anderen NATO-Mitgliedstaates. Doch dürfte er sich im Regen stehen gelassen fühlen. Seine Forderung, die Ukraine müsse in die NATO aufgenommen werden, verhallt. Die neue US-Regierung um Trump nannte dies zuletzt unrealistisch. Auch aus dem Kreml ist heute zu hören, ein EU-Beitritt der Ukraine sei in Ordnung, ein NATO-Beitritt nicht. Selenskyj zeigt sich verärgert, sagt eine für morgen geplante Reise nach Saudi-Arabien ab. Ich bin davon überzeugt, dass es für die Ukraine, für unsere Region und für Europa eine Grundsatzfrage ist, dass Verhandlungen über die Beendigung des Krieges nicht hinter dem Rücken der Hauptakteure stattfinden, die von den Folgen der russischen Aggression betroffen sind. Der saudische Kronprinz bin Salman hofft dagegen auf seinen größten diplomatischen Coup, will das erste Treffen zwischen Trump und Putin seit 2019 in die Wege leiten. Noch ist unklar, wann es stattfinden soll. Politische Beobachter sprechen von einem schwierigen diplomatischen Balanceakt für die Saudis. Die Ausrichtung dieser Gespräche ist für Saudi-Arabien wichtig, da sie versuchen, ihr Ansehen auf diplomatischer und internationaler Ebene zu verbessern. Dies könnte sie aber ihrer Beziehung zu den Europäern kosten. Die dürften frustriert sein über Verhandlungen, bei denen die Ukrainer ausgeschlossen werden. Dennoch diplomatisch kein unerfolgreicher Tag für die Machthaber in Riad. Die Eiszeit zwischen Russland und den USA scheint zu Ende zu gehen im warmen Saudi-Arabien. Sie wollen ihre Botschaften im jeweils anderen Land wieder regulär besetzen.
Tja, was heißt das jetzt? Fragen wir nach bei unserer Russland-Korrespondentin Silke Dietrich und bei Gudrun Engel in Washington. Gudrun, zuerst zu dir. Heute kam es nicht zu konkreten Verhandlungen, aber welche Signale haben die US-Amerikaner gesendet?
Ja, ich greife das Bild von Ramin aus dem Film mal auf. Es ist ganz klar das Signal, es ist eine Kehrtwende weg von der Biden-Eiszeit mit Russland hin zu einem Trump-Frühling, wo man jetzt die Beziehungen zueinander wieder auftaut. Und dieses erste Treffen heute hat auch schon zarte Knospen getrieben, weil man eben vereinbart hat, dass man sich auch geopolitisch und wirtschaftlich aufeinander zubewegen will und gemeinsame Projekte forcieren will. Etwa in der Arktis. Die USA und Russland trennen an der schmalsten Stelle an der Beringstraße nur 82 Kilometer voneinander. Und beide Länder vermuten eben Rohstoffe in der Region und wollen außerdem auch die Hoheit über mögliche neue Schiffswege dort erhalten. Das heißt, darüber wird man verhandeln. Und dann ist es natürlich auch so, dass Donald Trump einmal mehr betont hat, ihm geht es vor allem darum, einen schnellen Frieden in der Ukraine zu finden, das Blutvergießen dort zu beenden. Er hat das ja angekündigt, vollmundig in seinem Wahlkampf, dass er das innerhalb von 24 Stunden schaffen könnte. Jetzt sieht es aus, als ob es ein bisschen länger dauert, aber er hat eben jetzt diese Verhandlungen gestartet. Es soll jetzt Arbeitsgruppen geben, die sich damit auseinandersetzen, sodass es dann schnell zu einem Treffen der Präsidenten kommen kann.
Und zur Stunde, Gudrun, gibt Donald Trump eine Pressekonferenz. Was gab es da bislang schon Neues zu hören?
Ja, er spricht immer noch, schon seit jetzt mittlerweile 35 Minuten in Mar-a-Lago in Florida. Und es ist wieder mal ein Ritt durchs Gemüsebeet. Alles Mögliche wird da besprochen. Aber ein Vorwurf, den er sehr konkret an Europa gerade formuliert hat, war, er versteht überhaupt nicht, warum dieser Krieg schon in der Ukraine schon 3 Jahre vor sich geht. Jeder hätte sofort Verhandlungen starten können, um das zu beenden. Er versteht nicht, warum die Europäer so schwach sind. Außerdem hat er gesagt, er versteht auch gar nicht, wo das ganze Geld hin versickert ist, dass die Europäer und vor allem aber die Amerikaner an die Ukraine gegeben haben in Militärhilfen. Die Rede ist da von Seiten der Amerikaner von 500 Milliarden US-Dollar, die Donald Trump jetzt zurückhaben möchte. Wie er sich das aber genau vorstellt, das hat er in der PK jetzt noch nicht verraten.
Vielen Dank, Gudrun. Und damit weiter zu Silke Dietrich, zuständig für Russland, derzeit in Köln. Silke, wie dürfte Moskau auf diesen Tag und die Verhandlungen in Saudi-Arabien blicken?
Ja, ich glaube, die wichtigste Botschaft heute für Moskau ist zu sagen, wir reden jetzt mit den USA, weil die auf uns zugekommen sind und wir werden jetzt gemeinsam ein Treffen mit Präsident Trump und Präsident Putin vorbereiten. Der russische Außenminister Lavrov, der hat heute nochmal gesagt, wir haben nicht nur zugehört, sondern wir haben einander wirklich gehört. Und es hieß dann auch aus dem Kreml, dass man unter anderem auch über die Ukraine gesprochen habe, also nicht unbedingt als Top-Thema. Und dazu wissen wir die Verhandlungsposition des Kreml, denn der sagt ganz klar, dass er nicht möchte, die besetzten Gebiete, die Russland in der Ukraine besetzt hat, nicht darauf verzichten will. Die Ukraine soll auf keinen Fall Teil der NATO werden. Und so hieß es heute dann auch nochmal, dass Russland auch nicht wolle, dass es europäische Friedenstruppen in der Ukraine gibt. Und im Prinzip kann man sagen, der Tag für Moskau war heute so zu sagen, wir sind eine Weltmacht, die jetzt mit einer anderen Weltmacht verhandelt, und zwar über den Frieden. Und Europa hat da eigentlich nichts mitzumischen, denn, so heißt es aus dem Kreml, Europa wolle ja ohnehin nur den Krieg.
Mhm. Silke Dietrich, vielen Dank für diese Einschätzung. Tja, Russland wähnt sich also wieder auf Augenhöhe mit den USA. Aus Gegnern, so wirkt es heute, könnten Geschäftspartner werden. Alles scheint dabei nach Plan zu laufen für Russland, während viele in der Ukraine gerade zum Zuschauen verdammt sind. Birgit Firnig.
Mit großer Skepsis verfolgt man hier die Gespräche von US-Außenminister Rubio und seinem Amtskollegen Lavrov in Riad. Die Sorge ist groß, dass die Interessen der Ukraine aufgrund von geopolitischen Machtinteressen zunehmend unter den Tisch fallen. Ich habe das Gefühl, Trump übergibt die Ukraine Russland auf dem Silbertablett. Dabei ist es wichtig, dass wir einen fairen Frieden in der Ukraine kriegen. Einer, der uns erlaubt, hier weiterzuleben und jungen Menschen eine Zukunft bietet. Das steht aber jetzt alles in Frage. Ich glaube, dass wir, die wir uns hier Sorgen um unser Land machen, verstanden haben, dass wir auf der großen geopolitischen Ebene nicht zählen. Eine Annäherung zwischen Washington und Moskau sei zwar wichtig, so der ukrainische Politologe Jefren Magda, doch durch die Gespräche in Riad heute würden die Ukraine und auch die Europäer gedemütigt. Die Meinung der Ukraine wird praktisch nicht gehört. Und die strategische Partnerschaft zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten ist fast unsichtbar geworden, steht komplett im Schatten. Jetzt gehe es aus seiner Sicht darum, zu verhindern, dass die Regierung Trump die russische Darstellung übernimmt und Täter und Opfer auf eine Stufe stellt.
Die
Tatsache, dass Trump an der moralischen Seite der Geschichte nicht interessiert ist, ist nicht überraschend. Es folgt aus seiner gesamten Karriere. Aber die Ukraine muss nun nach europäischen Führern Ausschau halten, die helfen können, mit Trump zu reden. Die Kämpfe entlang der Front hier in der Region Donetsk gehen unvermindert weiter und täglich werden ukrainische Städte angegriffen. Die Trump-Administration unterschätze die geopolitische Bedeutung des Krieges, so der amerikanische Militärexperte in Kiew, Mark Voyager. Trump und seine Entourage haben meines Erachtens noch nicht verstanden, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine ganz zentral ist in der Bedrohung des globalen Sicherheitssystems. Europa müsse nun schnellstens einen Plan entwickeln, um ohne die amerikanische Unterstützung für Sicherheit in Europa zu sorgen. Der Fokus der Administration liegt darin, China herauszufordern. Und sie scheinen zu glauben, dass Putin ihnen hilft, wenn man jetzt auf seine Forderungen eingeht und ihm entgegenkommt. Die Ukraine setzt nun auf ein weiteres Treffen führender europäischer Staaten, das schon morgen in Paris stattfinden wird.
Jetzt spreche ich mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel von der Universität Potsdam heute Abend in Freiburg. Guten Abend, Herr Neitzel.
Guten Abend, Frau Wilmer.
Beginnen die USA und Russland gerade damit, die Welt unter sich aufzuteilen?
Naja, so weit ist es vielleicht noch nicht, auch wenn Herr Trump Visionen hat mit Grönland und Richtung Panama und Kanada und so weiter. Wir müssen ja jetzt einen kühlen Kopf bewahren und sehen, was wirklich in den Verhandlungen rauskommt. Das ist jetzt ein großes Brimborium, die Ankündigung. Aber noch sind wir lange nicht dabei, dass sich Russland und die USA einigen. Wir haben ja auch schon gehört, dass Lavrov gegen europäische Friedenstruppen ist. Also wir müssen schon sehen, was rauskommt. Aber dass wir hier eine neue Tonlage haben und dass die Europäer endlich zur Potte kommen müssen, sich zusammenschließen müssen, das ist, glaube ich, völlig klar geworden.
Gucken wir gleich drauf auf Europa. Aber Stand jetzt, heißt der eigentliche Gewinner Wladimir Putin, also der russische Präsident, weil eigentlich im Moment alles so ein bisschen für ihn läuft?
Also Stand heute Abend auf jeden Fall. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber wir müssen ja mal sehen, seitdem Putin sein Amt angetreten hat, also vor 25 Jahren, am 31. Dezember 99, will er ja eigentlich auf Augenhöhe mit den USA stehen. Das hat die USA ihm immer verweigert, erinnern wir uns an das Obama-Wort der russischen Regionalmacht. Russland konnte das nie leisten, in seiner Wirtschaftskraft, viele andere Probleme in Russland. Und jetzt ist das schon ein diplomatischer Paukenschlag, dass er sich mit den USA spricht, dass er sich wahrscheinlich mit Trump in Riad treffen wird. Und wir sind Zeitzeugen der Verzwergung Europas, dass Europa ausgeschlossen wird bei solchen Verhandlungen. Also da müssen wir tief in den Kalten Krieg zurückgehen, dass wir sowas erlebt haben.
Zeitzeugen der Verzwergung Europas. Und Sie sagen auch, es schlägt die Stunde der Wahrheit. Was meinen Sie damit?
Naja, wir haben eigentlich seit mindestens 10 Jahren auf der Münchner Sicherheitskonferenz andernorts immer wieder Reden gehört von Herrn Gauck und Frau von der Leyen, alle Politiker, Europa muss vorangehen. Wir haben immer wieder gehört, reden. Und Europa hat natürlich ein riesiges Potenzial. Wir sind 450 Millionen EU-Europäer. Wir sind ein starker Wirtschaftsraum. Wir haben auch viele Soldaten, das soll man nicht im Kleinreden. Und Europa muss einfach aus meiner Sicht den nächsten Schritt der europäischen Integration gehen. Wir haben es geschafft, einen Wirtschaftsraum zu gründen, Schengen, den Euro. Europa ist gemeinsam stark. Wir haben einen Bereich ausgelassen, das ist die Sicherheitspolitik, das ist die Rüstungspolitik. Und da sind die Fortschritte eigentlich minimal gewesen, obwohl jeder wusste, und jeder weiß, dass es nur gemeinsam vorangeht. Und nur derjenige, der militärisch stark ist, hat auch ein Gewicht in der Diplomatie. Dass wir das nicht haben, sehen wir jetzt gerade in Riad.
Das klingt so ein bisschen so, als wäre es zu spät. Kann Europa dem Geschehen jetzt was entgegensetzen?
Nein. Also ich bin dann doch irgendwie Optimist und zu spät ist es eigentlich fast nie. Und wir sehen ja immer wieder auch in der Entwicklung der europäischen Integration, dass es Phasen gab, wo es sehr schwer war. Und es gab aber immer große Staatsmänner, es waren in Europa meistens Männer, die die Dinge dann auch noch vorangebracht haben. Da müssen wir mit Adenauer anfangen, wir können mit Kohl und Mitterrand aufhören. Also ich glaube, dass jetzt gefragt ist Leadership. Es ist gefragt, dass wir Widerstände überwinden und das kann nur von oben kommen. Und da sah es mit Scholz und Macron leider nicht gut aus in den letzten Jahren. Jetzt haben wir eine Bundestagswahl, mal schauen, was kommt. Aber ich glaube, dass nichts fix ist, dass wir das ändern können. Das liegt in unseren eigenen Händen.
Jetzt sind wir eine parlamentarische Demokratie. Das heißt, wir sind abhängig von Kompromissen, die erstritten werden müssen. Was können wir tun, um mitzuhalten und auch um handlungsfähig zu sein?
Ja, Sie sprechen es an, die parlamentarische Demokratie ist manchmal mühsam, aber wenn wir in die Geschichte zurückschauen der parlamentarischen Demokratie, gibt es immer wieder Beispiele, dass auch die parlamentarischen Demokratien, wenn sie unter Druck geraten, vorangehen können. Da können wir Roosevelts New Deal uns anschauen, der 30er Jahre, wir können aber auch uns anschauen, dass die Demokratien gegen die Autokratien und Diktaturen im Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, weil sie sich zusammengeschlossen haben. Es hängt jetzt wirklich von der Frage ab, das ist für mich die ganz große Frage, wie reformfähig sind wir? Und Demokratien sind reformfähig. Bislang haben wir da, sind wir unterhalb unserer Möglichkeiten geblieben, aber es hängt jetzt wirklich ab, welche Kunst von Staatsmännern und Staatsfrauen wir haben, die wirklich mal beenden die Politik der Konfliktvermeidung und wirklich vorangehen, eine Vision haben, eine Vision eines engere zusammenarbeitenden Europas. Und dann werden wir auch vorankommen, dann werden wir auch sehen, wie stark Europa ist.
Mhm. Trauen Sie denn dem nächsten wahrscheinlichen Kanzler Friedrich Merz zu, diese Kunst zu beherrschen?
Ich würde es ihm zutrauen, persönlich. Die große Frage ist, ob Friedrich Merz, der, wenn er uns jetzt zuhört, wahrscheinlich zustimmen würde, ich hoffe, dass er zustimmen würde, wie weit er es schafft, dass diese Gedanken, diese Erkenntnisse in Politik zu übersetzen. Denn es ist ja leicht, hier ein Interview zu geben. Aber das in Politik zu übersetzen, ist dann eben sehr kompliziert in einer Koalitionsregierung mit Föderalismus, mit den Eigenarten Europas. Und das wird die große Kunst und die große Herausforderung für die nächste Regierung sein. Nicht nur zu reden, nicht nur Ideen zu entwickeln, sondern Ideen in Politik zu übersetzen.
Militärhistoriker Sönke Neitzel von der Universität Potsdam. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und wir kommen nach Deutschland. In 5 Tagen wählen wir einen neuen Bundestag. Bislang wuchs die Zahl der Abgeordneten, die nach der Abstimmung ins Parlament einzogen, kontinuierlich. Der aktuelle Bundestag hat gar die Rekordgröße von 736 Abgeordneten. Aber damit ist jetzt Schluss. Die Ampelkoalition hat in dieser Legislaturperiode die Wahlrechtsreform beschlossen, teils gegen großen Widerstand aus der Opposition. Der Bundesgerichtshof bestätigte Teile der Reform. Und so werden künftig nur noch 630 Abgeordnete auf den blauen Stühlen Platz nehmen. Ja, und Wahlsieger könnten so schnell zu Wahlverlierern werden. Jannik Penz und Theresa Bohrer.
Wahlkampf im Norden von München. Bei minus 5 Grad kämpft Hans Theis um jede Stimme.
Im Vorzug Bundestagswahl bin ich Kandidat. Grüß Sie.
Seit Wochen geht das schon so. Morgens früh aufstehen, Flyer verteilen, kämpfen für den Wahlsieg. Doch all die Mühe könnte vergeblich sein. Nach der Wahlrechtsreform der Ampelregierung könnten Kandidaten wie Theis nämlich leer ausgehen, selbst wenn sie die meisten Stimmen bekommen.
Ich finde, wer einen Wahlkreis gewinnt, der sollte auch in den Bundestag einziehen. Das ist eine Frage der demokratischen Sportlichkeit und Fairness.
Nach der neuen Reform könnten Wahlkreissieger trotzdem nicht in den Bundestag kommen. Treffen kann das theoretisch jeden, auch außerhalb Bayerns.
Das ist schon ein sehr realistisches Szenario, dass es zu verwaisten Wahlkreisen kommt. Man schätzt, dass es so 20 bis 30 sein könnten, also etwa 10% der 299 Wahlkreise.
Aber warum könnten einige Wahlkreise bald ohne Abgeordnete dastehen? Ein Beispiel. Hätte bei der letzten Wahl das aktuelle Wahlrecht gegolten, wäre in Bayern Folgendes passiert. Nach dem Zweitstimmenergebnis hätten der CSU 36 Mandate zugestanden. Aber dann gibt es ja noch die Erststimme für die Direktkandidaten. 45 Wahlkreise konnte die CSU gewinnen. Es hätte also 45 Wahlkreisgewinner gegeben bei nur 36 Mandaten. Bislang wurde dieses Problem durch Ausgleichs- und Überhangmandate gelöst. Die CSU schickte 45 Abgeordnete nach Berlin, alle anderen Parteien bekamen zum Ausgleich ebenfalls mehr. Mit dem neuen Wahlrecht ist das nicht mehr möglich. Nun würde Folgendes passieren. Von den 45 Wahlkreisgewinnern würden nur 36 in den Bundestag einziehen. Die neun Kandidaten mit dem schlechtesten Erststimmenergebnis kämen nicht rein. Und deren Wahlkreise hätten dann keinen direkt gewählten Abgeordneten mehr, wie vielleicht im Norden von München.
Ein CSU-Kandidat in der Großstadt ist eher in Gefahr als einer im ländlichen Raum. Aber ob es wirklich eintritt und ob es dann der eine Wahlkreis in München ist oder der andere in München, das lässt sich im Vorhinein schlecht vorhersagen.
Sieglose Gewinner, verwaiste Wahlkreise. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Möglichkeiten inzwischen abgesegnet. Und auch die ehemaligen Ampelparteien stehen hinter ihrer Reform, vor allem aus einem Grund.
Weil wieder eine Legislaturperiode verloren gegangen wäre, indem man es nicht geschafft hat, die Größe des Bundestages zu begrenzen.
Ja, der neue Bundestag wird durch die Reform deutlich kleiner. Doch das hat einen Preis. Einige müssen dafür draußen bleiben, selbst wenn sie gewinnen.
Niemals vergessen, was in Hanau am 19. Februar vor 5 Jahren passiert ist, als ein 43-jähriger Deutscher in verschiedene Bars und Kioske eindrang und 9 Menschen aus rassistischen Motiven erschoss. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Der Täter hatte vorher Pamphlete und Videos mit seinen rechtsextremen Ansichten ins Netz gestellt. Hanau wird morgen der Opfer gedenken. Wie Angehörige und Betroffene mit dem Erlebten 5 Jahre danach umgehen, das zeigen Jakob Schaumann und Heiko Schneider.
Ich muss sagen, mein Leben hat sich einmal um 180 Grad gedreht. Also nichts war mehr wie vorher gewesen. Es ist ein komplett neues Leben, in das ich gekommen bin, in dem ich auch mich erstmal zurechtfinden musste.
Said Idris Hashemi lebt bis heute in Hanau. Den rechtsextremistischen Anschlag am 19. Februar 2020 überlebt er schwer verletzt. Sein Bruder stirbt direkt neben ihm an seinen Schussverletzungen.
Schwer zu realisieren, dass es schon 5 Jahre her ist. Es ist, fühlt sich so an, als ob das vorletztes Jahr passiert wäre. Aber muss sagen, es hat sich die letzten 5 Jahre echt viel getan. Aber gleichzeitig hat sich auch wenig getan.
Say their names, sagt ihre Namen. Dieser Schriftzug steht über der Initiative 19. Februar. Bis heute treffen sich hier Hinterbliebene und Unterstützer.
Es ist wichtig zu verstehen, die Rolle der Politik da drin, die Rolle der Gesellschaft da drin, aber auch die Rolle der Medien da drin. Ja? Dass wir alle darin eigentlich eine Verantwortung zu tragen haben. Weil es war nicht ein Täter, der innerhalb von einer Stunde auf die Idee kam, von jetzt auf gleich, weil er Waffen hatte, auf die Straße gegangen ist, um Menschen zu ermorden. Nein, dieser Täter hat sich darauf sehr lange vorbereitet.
Die Initiative 19. Februar, sie ist über die Grenzen Hanaus hinaus für ihr zivilgesellschaftliches Engagement und ihre Ausdauer im Kampf gegen Rassismus bekannt geworden.
Und dieser Ort, so wichtig der Ort auch ist, so ermüdend ist er auch. Weil es sind die Betroffenen, es sind die Familien, die seit 5 Jahren für Aufklärung und Konsequenzen kämpfen. Es ist ermüdend. Es ist frustrierend. Es ist immer wieder aufs Neue enttäuscht zu werden von staatlichen Institutionen.
Seit dem Anschlag setzt sich auch Said Idris Hashemi gegen Rassismus und Diskriminierung ein. Hat die Erlebnisse in einem Buch verarbeitet und wünscht sich, dass in der Politik mehr mit als nur über Migranten gesprochen wird.
Und wenn wir uns die Strukturen angucken, wenn wir uns die Parlamente anschauen, wie viele Migranten gibt es in der Gesellschaft und wie viele Migranten repräsentieren das in den Parlamenten, in den Strukturen. Da sieht man, dass da ein sehr großer Defizit ist. Und diese Teilhabe muss ermöglicht werden.
Auch 5 Jahre nach dem Anschlag bleiben die 9 Ermordeten in Hanau sichtbar.
Erinnern ist unsere gemeinsame Verantwortung, das ist unsere gemeinsame Geschichte und das darf nicht verblassen, das darf einfach nicht in Vergessenheit geraten. Und wenn man sich nicht drum kümmert, wenn wir nicht erinnern, wenn wir uns nicht drum kümmern, dann gerät das eben in die Vergessenheit.
So, und wir atmen einmal kurz durch und machen weiter mit Nachrichten dieses Tages und mit dir, Juliani Harika.
Genau, der Untersuchungsausschuss des Bundestages hat seinen Bericht zum überstürzten Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan vorgestellt und schwere Versäumnisse aufgezeigt. Laut dem Gremium hat die damalige Bundesregierung die Lage falsch eingeschätzt. Es habe keine Strategie gegeben. Uneinigkeit zwischen den Ministerien habe dafür gesorgt, dass die Regierung nicht frühzeitig und effektiv handeln konnte. Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr endete 2021. In dem Jahr übernahmen die Taliban die Macht. Bei der Evakuierung kam es zu chaotischen Szenen. Insgesamt wurden fast 5.400 Menschen ausgeflogen. Papst Franziskus ist offenbar schwerer erkrankt als ursprünglich angenommen. Bislang war von einer Bronchitis die Rede und von einer Infektion mit verschiedenen Erregern. Nun haben die Ärzte eine Lungenentzündung diagnostiziert. Betroffen sind beide Lungenflügel, teilte der Vatikan mit. Der 88-Jährige war am Freitag in ein Krankenhaus in Rom gebracht worden. Franziskus hat immer wieder Atemwegsprobleme. In seiner Jugend wurde ihm ein Teil eines Lungenflügels entfernt. Mit einem Staatsakt und einem Trauergottesdienst in der Hauptstadt ist der frühere Bundespräsident Köhler gewürdigt worden. Er war Anfang des Monats mit 81 Jahren gestorben. Im Berliner Dom nahmen neben seiner Familie Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Kirche Abschied. Horst Köhler war von 2004 bis 2010 Bundespräsident.
Staatsakt für einen Mann, von dem Sie sagen, er habe nie viel Aufhebens um seine Person gemacht. Im Berliner Dom nimmt die Bundesrepublik Abschied von Horst Köhler, von dem einstigen Flüchtlingskind, das Bundespräsident wurde. Einer, der immer dazu ermutigt habe, die Schwächeren nicht zu vergessen.
Ob es eben der Papst war oder die Mitarbeiter der Obdachlosenhilfe, er freute sich. Ganz einfach an anderen, auch daran, Lebensentwürfen und Denkweisen zu begegnen, die vielleicht nicht seine waren.
Das prägte auch sein Engagement für Afrika. Der frühere Präsident Kenias würdigte Köhler als einen Staatsmann, der das Potenzial des Kontinents erkannt habe. Er hat Vertrauen aufgebaut zwischen Afrika und Europa. Seine Initiativen, um die Zusammenarbeit zu fördern, werden in den kommenden Generationen weiter Früchte tragen. Zum Abschied militärische Ehren. Danach wurde Horst Köhler im engsten Familienkreis beigesetzt.
Getrauert wird auch um den Präsidenten des Internationalen Auschwitz-Komitees, Marian Turski. Der Holocaust-Überlebende ist heute im Alter von 98 Jahren in Warschau gestorben. Nach seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager arbeitete Turski als Journalist. 2021 wurde er zum Präsidenten des Internationalen Auschwitz-Komitees gewählt und gab Opfern der Shoah eine Stimme. Zuletzt hatte sich Turski bestürzt geäußert über das europaweite Aufflammen antisemitischer und rechtsextremer Ideologien. Der Automobilzulieferer Continental will weitere Stellen streichen. Bis Ende kommenden Jahres sollen weltweit 3.000 Arbeitsplätze wegfallen, knapp die Hälfte davon in Deutschland. Betroffen sind vor allem Hessen und Bayern. Der Standort Nürnberg soll ganz schließen. Grund sei die anhaltende Krise in der Fahrzeugbranche, so der Konzern. Bereits vor einem Jahr hatte Continental den Abbau von mehr als 7.000 Stellen angekündigt. Das sei mittlerweile weitgehend umgesetzt. Seit dem Wochenende liegt dieser tote Pottwal an einem Strand der Gemeinde Hörnum auf Sylt. Jetzt ist der Kadaver zerlegt worden. Frostige Temperaturen hatten am Morgen dafür gesorgt, dass das Tier teilweise gefroren war. Experten wollen den Pottwal untersuchen, denn noch ist unklar, woran er starb und warum er sich in die Nordsee verirrt hatte.
So, wir lassen noch etwas Heiterkeit rein. Von Abhängen kann wirklich keine Rede sein bei Fans und Anhängern der sogenannten fünften Jahreszeit, denn die steuert ja langsam auf ihren Höhepunkt zu. Und auch mitten in der Fastnachtssession gibt es zahlreiche Termine, um Position einzunehmen und Beine, Arme und Tanzpartnerinnen in die Luft zu werfen. Was am Ende beeindruckend aussieht, ist das Ergebnis harter Arbeit. Wie Leistungssportler trainieren Fastnachtsgruppen monatelang für ihre Auftritte. Und mittendrin in Framersheim hat Ute Spangenberger den Tänzerinnen eines Mainzer Fastnachtsvereins dabei zugesehen.
Zwei Tage vor Weihnachten. Auch heute trainieren die Magic Elements. Während sich andere aufs Fest vorbereiten, muss die Showtanzgruppe üben.
Sind alle wach?
Ja, es geht hauptsächlich darum, einfach so ein bisschen sich aufzuwärmen. Und jetzt dehnen wir die Muskeln nochmal und dann kann es losgehen.
Matten legen, das muss sein. Warum, verstehen wir sofort, als wir beim Training zuschauen.
Auf eins, wird gedippt. Eins, zwei. Gut, holla.
Ja.
Wie lange wollen wir sowas?
Also wir haben die Hebung tatsächlich ein paar Mal umgestellt, weil es meistens halt nicht so geklappt hat. Aber dann mit der Übung, auch mit den verschiedenen Kombis, kommt auch immer drauf an, wer mit wem hebt. Ist auch ein großer Faktor und dann spielt man sich irgendwann als Team ein.
Man braucht schon Mut, oder?
Ja, aber wir vertrauen uns ja auch gegenseitig, das ist kein Problem.
Nicht immer klappt alles auf Anhieb. Die Choreografie mit den Akrobatikelementen muss oft geprobt werden.
Nochmal. Realität.
20 Auftritte haben die Frauen in den Fastnachtswochen von Januar bis März. Kurze Pause, dann werden die Perücken ausgepackt. Training mit Verkleidung, erzählen sie uns, sei super wichtig.
Ja, es ist plötzlich ganz ungewohnt und wir sehen halt auch alle gleich aus. Das heißt, wenn man mal auf eine Hebung geht, dann muss man erst mal gucken, ob man die richtigen Leute um sich hat.
Die meisten Tänzerinnen sind schon seit vielen Jahren dabei. Showtanz ist hier in der Umgebung der Fastnachtshochburg Mainz kein Exotenhobby. Heute trainieren die Magic Elements vor allem die Laufwege. Denn die Schwierigkeit, die Bühnen, auf denen sie auftreten, sind unterschiedlich groß.
Wir sind 29 auf der Bühne und das ist dann schon ein Unterschied. Wenn auf einmal statt 13 Meter nur 10 Meter sind oder statt 5 Meter Tiefe nur 3,5. Ne? Das merkt man dann schon. Also deswegen stellen wir halt immer die Bühnen so verschieden hin, dass wir alles mal versuchen durchzuspielen. Weil wir haben nicht überall ja eine Generalprobe. Das heißt, wir gehen direkt Auftritt auf diese Bühne und müssen diese Gegebenheiten halt annehmen. Ne?
Ortswechsel, Rheingoldhalle Mainz, mitten in der Fastnachtszeit. Prunksitzung des Karnevalclubs Castell. Im Saal kocht die Stimmung. Draußen kommen gerade die Magic Elements an, zu ihrem zweiten Auftritt heute. Und es gibt eine Überraschung.
Ja, Luisa, du bist im Kostüm. Ich dachte, du tanzt nicht mit.
Ja, das dachte ich auch bis vor zwei Wochen. Aber es kommt ja immer unverhofft, ne? Und wir haben jetzt noch eine Mittänzerin, die, was ganz toll ist, Nachwuchs erwartet. Und das war auch nicht so geplant. Und dann habe ich jetzt mal schnell den Tanz nachgelädt. Jetzt stehe ich auch auf der Bühne.
Okay, langsam hochkommen, ausschütteln.
Im vergangenen Sommer hat die Trainerin selbst erst ein Kind bekommen. Augen zu und durch. Aufwärmen, Choreografie besprechen, einschwören und dann geht's los.
Wir sind ein Team! Ein Team! Ein Team! Woo!
Alles klappt beim Auftritt. Keiner fällt von der Bühne, die sehr breit, aber nicht besonders tief ist. Fast 8 Minuten tanzen die Magic Elements. Danach sind alle platt.
Sag mal, meint ihr denn, dieses Publikum da drin hat zu so später Stunde überhaupt kapiert, was das für eine Arbeit war?
Ich glaube, also auf ihre Art und Weise schon. Ich glaube, wer nicht den Sport macht, kann das nicht verstehen.
Lasst ihr den Abend ausklingen?
Ich fahre jetzt ganz schnell heim und muss stillen. Die kleine Maus wird jetzt gleich wach.
Ein schweißtreibender Abend geht zu Ende.
Und langsam gehen auch diese Tagesthemen zu Ende. Aber nicht ohne die Wetteraussichten und nicht ohne die Frage, lieber Stefan, ob der Winter jetzt erstmal so kalt und sonnig bleibt.
Ja, Jessie, wir bleiben einfach mal beim Bildende. Nämlich der Winter, der geht so langsam, aber sicher. Zumindest mal, was den strengen Frost angeht. Denn das Frühlingsintermezzo wird vorbereitet. Und zwar, wenn wir in Richtung Spanien und Frankreich schauen. Das sind die Höchsttemperaturen morgen, 16 bis 18 Grad. Und genau das sind die Temperaturen, die uns teilweise auch in Deutschland erwarten. Und wir gucken uns jetzt mal zunächst Dresden an, wie sich die Temperaturen dort weiterentwickeln in den nächsten Tagen. Bis die warme Luft mal den Osten erreicht, dauert das erfahrungsgemäß immer. Und wir sehen morgen noch Dauerfrost minus 2 Grad, aber danach geht es deutlich bergauf. Richtung Montag dann beispielsweise schon 12 Grad plus. So, und jetzt gucken wir mal ins Ruhrgebiet. Wir schauen uns Essen genauer an. Und da sehen wir direkt ganz andere Temperaturen. Dort geht es dann schon, weil die warme Luft eben zuerst im Westen ankommt, da geht es dann schon Richtung Freitag und Samstag rauf auf bis zu 16, vielleicht sogar 17 Grad. Wir sehen ebenfalls, dass die Linie, also sprich diese mildere Luft, durchaus noch ein paar Tage durchhält. Also so richtig winterlich wird es erstmal nicht mehr danach. Lediglich sternklar die kommende Nacht und für die meisten auch richtig sonnig wird es morgen nochmal. Dünne Schleierwolken ziehen von Westen auf, die später dichter werden. Auch im äußersten Nordost und im Osten, da ziehen mal ein paar Wolken vorbei. Die Temperaturen gehen in der kommenden Nacht zurück in der Westhälfte nochmal auf minus 2 Grad am Niederrhein, beispielsweise auf minus 10 Grad in Nordhessen, am kältesten nochmal verbreitet mit strengem bis sehr strengem Frost im Osten. Minus 22 Grad sind durchaus noch mal im Erzgebirge möglich. Morgen tagsüber dann minus 2 Grad im Erzgebirge. Dort noch mal Dauerfrost, ansonsten schon bis zu 7 Grad am Niederrhein. Und die weiteren Aussichten für die nächsten Tage. Wir kriegen die ersten dichten Wolken mit Regen am Donnerstag. Die bringen auch schon den ersten Schub milderer Luft bis zu 15 Grad. Und wenn diese Front dann langsam weiter ostwärts vorankommt, kann es sein, dass es am Freitag dann durchaus stellenweise für gefrierenden Regen reicht, ehe dann der Vorfrühling auch im Osten ankommt.
Wie sagt man so schön, Stefan? Geht auf Ostern, ne? Ist noch ein bisschen früh, ist so. Dankeschön. So, und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten übernimmt jetzt Sandra Maischberger.
Tja, und dies unter anderem im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky.
Wir sehen uns dann morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Wir würden uns freuen und sagen Tschüss.
Tschüss, schönen Abend.